Was ist eigentlich deine Berufung? Ich vermute, ich bin nicht der Erste, der sich das fragt. Die meisten haben sich dieser Frage vielleicht schon mal entgegengesetzt oder entgegengestellt gesehen. Was ist deine Berufung? Bei manchen Menschen ist das mit der Berufung ja wunderbar offensichtlich. Nämlich dann bei den Menschen, die ihre Berufung gefunden haben und es damit ganz nach oben geschafft haben. Die dürfen wir dann zum Beispiel im Fernsehen dabei bewundern, wie sie dazu berufen sind, Menschen mit ihrem Gesang zu begeistern, mit ihrer Gewitztheit zu unterhalten, mit ihrer Klugheit zu erstaunen oder mit ihren sportlichen Klasseleistungen mitzureißen. Und es geht auch im Kleinen. Zu Schulzeiten hatte ich einen Freund, der war an vielen Dingen richtig gut. Der war schlau, der war naturwissenschaftlich und technisch begabt, der konnte super zeichnen, der war musikalisch, der spielte Klavier, Gitarre, Posaune und hätte wahrscheinlich jedes andere Instrument auch ziemlich schnell gemeistert. Aber bei all dem war er nicht überheblich, sondern sozial und ein guter Freund. Sich dann mit ihm zu vergleichen, konnte ganz schön frustrierend sein. Überhaupt sich mit anderen zu vergleichen, ist manchmal ganz schön frustrierend. Irgendeine oder irgendeiner ist immer noch besser, begabter, berufener. Bringt es also überhaupt etwas, sich beim Thema Berufung mit anderen zu vergleichen? Ist man wirklich erst dann zu etwas berufen, wenn man es damit ganz nach oben schafft, wenn der Erfolg für sich spricht? Ist es wichtig, dieser Logik, oder ist es richtig, dieser Logik zu folgen, nur der Sieger bekommt einen Pokal, maximal noch die ersten drei eine Medaille und danach nichts mehr? Wenn wir den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Buch Jesaja lesen, dann hören wir ebenfalls von einer Berufung. Wem diese Berufung gilt, darauf konnten sich oder kann sich die alttestamentliche Forschung noch nicht so ganz abschließend einigen. Der Text und seinen Kontext lassen verschiedene Deutungen zu. Zum einen könnte es sich um einen einzelnen Menschen handeln, zum Beispiel einen Propheten oder König, der von seinem Auftrag spricht. Sehr gut möglich ist es aber auch, dass hier das Volk Israel als Gesamtgröße zu Wort kommt und seine eigene Erwählung proklamiert. Immerhin wird aus dem Kontext deutlich, um was für einen Auftrag es sich handelt. Das Volk Israel, was zu dieser Zeit zum Teil im babylonischen Exil befand, das sollte wieder zusammengeführt werden. So heißt es also bei Jesaja: Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Und er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Aus diesen Versen spricht für mich ein großer Erfahrungsschatz im Umgang mit einer Berufung. Denn dass hier jemand berufen ist, das wird unmissverständlich klar gemacht. Ja, es wird fast mantraartig wiederholt, wie Gott schon im Mutterleibe erwählt hat und wie er immer wieder spricht. Liest man jedoch zwischen diesen Zeilen, dann wird deutlich, dass das mit der Berufung oder mit einer Berufung manchmal gar nicht so reibungslos verläuft. Der Schreiber spricht von einem zeitlichen Verlauf. Zuerst befindet er sich im Bereitschaftsmodus, sozusagen im Standby. Alles an ihm ist von Gott geschaffen und vorbereitet, die Berufung auszufüllen. Doch Die in der etwas martialischen Bildsprache der Jesaja-Verse heißt es, das Schwert ist noch nicht gezogen und der Pfeil steckt noch im Köcher. Dann hat man vielleicht irgendwann ein Ziel vor Augen, eine Vorstellung davon, wozu man berufen sein könnte. Doch es klappt nicht alles so reibungslos, wie man sich es wünscht. So hat auch der Autor offenbar Frustration erfahren, wenn er schreibt, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Mir kommt das bekannt vor. Man müht sich, verfolgt ein Ziel, doch es will nicht so recht gelingen. Der Erfolg will sich nur sehr langsam einstellen und fortwährend stößt man auf Widerstände. Doch vielleicht kennen Sie dann diesen Moment der Erkenntnis, wenn ein Ziel in Sicht kommt und erreicht ist. Und wenn man dann auf den harten Weg mit seinen Widerständen zurückschaut, wie sie überwunden wurden, ja, und wie sie vielleicht sogar letztlich zum Gelingen beigetragen haben. Und ein anderer Aspekt, ein letzter, erscheint mir bei Jesaja besonders wichtig. Da wird von einer Berufung zum Knecht gesprochen. Eine Berufung erfolgt immer durch eine zweite Person. Ich kann mich nicht selbst zu etwas berufen, sondern werde sozusagen immer von jemandem in einen Auftrag gestellt. Ich glaube, am Bild des Knechtes wird deutlich, dass einer Berufung auch immer ein Dienst innewohnt. Berufung ist kein Selbstzweck. So dient die Sammlung des Volkes Israel zum Beispiel der Verherrlichung Gottes gegenüber den anderen Völkern. Berufung heißt also immer auch ein Stück Auftrag. Für eine Berufung braucht man dementsprechend immer zwei, Rufer und Hörer. Ich glaube, Gott tut genau das. Er beruft eine jede und einen jeden von uns. Und zwar nicht nur allgemein dazu, seine Jüngerinnen und Jünger zu sein, sondern auch dazu, in dieser Welt zu wirken. Und ich glaube, seine Aufträge sind dabei so vielfältig wie seine Schöpfung. Ich denke, da können auch einige hier ganz persönliche Geschichte erzählen. Manchmal erscheinen die sogar ziemlich unspektakulär. Nicht jeder ist die neue Mutter Teresa oder löst eine Erweckungsbewegung aus. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir alle wertvoll sind und alle berufen sind. Ja, und wie wird man nun berufen von Gott? Ich denke, auch das gestaltet sich ziemlich individuell. Ich werde öfter mal mit dem Satz konfrontiert, wenn man Pfarrerin oder Pfarrer werden will, dann muss man schon wirklich von Gott berufen sein. Ich würde diesen Satz in dieser Ausschließlichkeit nicht direkt unterschreiben. Aber die Frage, ob ich mich zu meinem Vikariat zum Beispiel berufen fühle, ist natürlich legitim. Ich sage mal so, ich habe Gott nicht akustisch vernommen, wie das vielleicht bei Jesaja war. Also auch nicht mit einer klaren Anweisung, geh hin, studiere Theologie, dann werde Pfarrer. Ich glaube, Gott macht sich auch auf andere Weise bemerkbar. Sei es im stillen Gebet oder in der Tätigkeit selbst. Denn ich glaube, Berufung lässt sich auch auf andere Weise erfahren. Wenn man mit Freude dabei ist, wenn man in einer Aufgabe Sinn und Wichtigkeit erkennt oder wenn man gar die Rückmeldung bekommt, dass das, was man tut, andere berührt und ihnen etwas bedeutet. Ich denke, so oder auch noch anders zeigt sich Gottes Berufung zu einer Sache. Und was ist eigentlich deine Berufung? Diese Frage kann auch Druck aufbauen. Da hört man dann die Aufforderung gleich mit, du musst deine Berufung finden, sonst wirst du nicht glücklich. Gerade in einer Zeit wie heute, wo die Selbstverwirklichung in allen Lebensbereichen großgeschrieben wird. So ist es jedoch nicht gemeint, oder so meine ich es nicht. Ich verstehe diese Frage, was ist deine Berufung? Ich verstehe das eher als Einladung. Empfangsbereit zu sein für Gott, auf Gott zu hören. Ja, als Einladung zur Neugierde auf das, was Gott mit jedem von uns noch vorhat und für uns bereithält. Amen.